George kann nichts sehen, sich nicht bewegen, während er angeschrien wird. Seine Arme und Beine sind gefesselt, seine Augen verbunden. Ihm ist schlecht und er hat Angst. Was als lustiger Barabend an seiner Universität begonnen hat, hat sich als die schlimmste Nacht seines Lebens entpuppt. Auch wenn George weiß, dass seine Burschenschaft hinter den Erniedrigungen steckt, versteht er die Welt nicht. Sigma Alpha Epsilon hat ihm noch immer versichert, dass sie keine grausamen Aufnahmerituale durchführen, dass es ihnen nur um die Gemeinschaft geht und nicht um sinnloses Betrinken. Doch George ahnt nicht, dass das nur der Schein ist, den die elitäre Verbindung nach außen hin wahrt. Und dass Sigma Alpha Epsilon bis zum Äußersten geht. George. Noch bevor George der Student seinen ersten Tag an der Uni hat, weiß er, er wird es nicht leicht haben. Die Privilegien, die viele seiner Mitstudierenden genießen, hat er nicht. Er hat kein Stipendium, keine Verbindung in die elitäre Oberschicht und kein Geld. Er hat es nur mit Fleiß und Intelligenz an eine der Top-Privatunis der USA geschafft. Eine Seltenheit in seinem Studiengang. Georges Mutter Marie ist aus Tahiti in die USA ausgewandert. Sein Vater ist verstorben, als George gerade einmal 2 Jahre alt war und hat eine große Lücke in der Familie hinterlassen. Nicht nur, dass Marie ihren geliebten Mann und George seinen Vater verloren hat. Sie ist auch plötzlich ganz allein mit ihrem Sohn in einem fremden Land. Doch Marie ist mit einer Version in die USA gekommen. Sie will ihrem Sohn das bestmöglichste Leben bieten. Ein Leben ohne Armut und mit den besten Chancen. Um das Leben für sich und George in der Metropole New York zu ermöglichen, hat Marie 3 Jobs. Sie arbeitet in der AIDS-Beratung, als Pflegehelferin in einem Krankenhaus und als Kindermädchen in der wohlhabenden New Yorker Familie Fischer. Sie sind es auch, die das Leben für Marie und ihren Sohn in den USA ebnen, bei denen George wie ihr eigenes Kind jederzeit willkommen ist, wenn seine Mutter arbeitet, die sich um seine Zukunft kümmern und George und seine Mutter auch finanziell unterstützen. Mit seinem 5. Lebensjahr nimmt George Musikunterricht. Er spielt Trompete in der Jazzband seiner Schule, schwimmt in seiner Freizeit gern, engagiert sich als Messdiener, ist Betreuer in einem Jugendcamp und gilt als ausgezeichneter Schüler. Seine wenige Freizeit verbringt George vor allem über seinen Schulbüchern. Er ist nicht nur wissbegierig, sondern weiß auch, dass er nur mit Fleiß seine Träume und Ziele erreichen kann. Ab der 6. Klasse besucht George eine private Elite-Schule in Brooklyn. Das Schulgeld spart seine Mutter mühevoll aus ihren Jobs und der Unterstützung der Familie Fischer zusammen. Doch es ist ihr großer Wunsch, dass ihr Sohn es einmal einfacher im Leben haben wird. Er soll später mal nicht mehrere Jobs annehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Er soll sich ein Haus leisten können, in dem er eines Tages mit seiner Familie alt wird und auf ein glückliches, erfülltes Leben zurückblicken kann. Doch Marie weiß nicht, dass sich ihr größter Wunsch für ihren Sohn nie erfüllen wird. Die Entscheidung. Als George de Stunes seine Highschool mit Bestnoten abschließt, steht bereits fest, dass sein weiterer Weg ihn an eine der renommiertesten Unis des Landes führen wird, wo er sein Traumstudium beginnen will. Medizin. Die Familie Fischer hat George zu seiner Aufnahmeprüfung des William Colleges begleitet, eine der prestigeträchtigsten privaten Unis der USA. Im Gegensatz zu vielen anderen Elite-Universitäten werden Studierende am Williams College unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten angenommen. Stattdessen müssen sie ein Auswahlverfahren bestehen und sich in Form eines Aufsatzes vorstellen. George schreibt in seinem Aufsatz, dass er auf sein Leben durch ein Fenster schaut. Er sieht, wie seine Mutter bereits durch dieses geklettert ist, nachdem sie von Haiti in die USA gekommen sind und ihm ermöglicht hat, durch die Tür zu gehen. Hinein in ein Leben als Amerikaner, dem jede Möglichkeit offen steht. Seinen Aufsatz schließt er mit den folgenden Worten ab. Meine Familie besteht aus 2 Personen. Meine Mutter Marie und ich. In den letzten Jahren ist mir klar geworden, welche Opfer sie für mich erbracht hat, um mir zu ermöglichen, dass ich etwas in meinem Leben erreiche. Als George seine Zusage für das Williams College in den Händen hält, ist er überglücklich. Doch er ist auch im Zwiespalt. Denn er hat sich ebenfalls für die Cornell University im US-Bundesstaat New York beworben. Nicht nur eine der besten Privatunis des Landes, sondern eine der renommiertesten Universitäten der Welt. Auch wenn die befreundete Familie Fischer ihm rät, an das Williams College zu gehen, entscheidet sich George dagegen. Er will seinen eigenen Weg gehen. Als seine Mutter Marie an einem gewöhnlichen Montag nach Hause kommt, hört sie einen lauten Schrei. Ihr Sohn George jubelt vor Freude. Er hat eine Zusage seiner Traumuniversität bekommen, die Cornell University. Es ist der glücklichste Tag in Georges Leben und der Tag, der das von seiner Mutter für immer zerstören wird. Das Aufnahmeritual. George Destunes lebt sich schnell in seinem neuen Leben ein. Auch wenn er seine Mutter Marie vermisst, von der er noch nie so lange getrennt war, genießt er das Leben an der Uni. Er unternimmt oft etwas mit seinen Mitbewohnern, knüpft Freundschaften, engagiert sich auf dem Campus und lernt viel für sein Medizinstudium. Doch es gibt etwas, was George keine Ruhe lässt. Er weiß, dass er nie dieselben Chancen haben wird wie die meisten seiner Mitstudierenden. George kommt nicht aus einer elitären, wohlhabenden Akademikerfamilie mit vielen Kontakten in der Oberschicht. Er ist schwarz und das Kind einer haitianischen Einwanderin. Egal wie gut seine Noten sind, er wird es schwerer haben, einen guten Job zu bekommen, ganz ohne Kontakte in die Wirtschaft und Politik. Es ist diese Zukunftsangst, die George zu Beginn seines Studiums dazu veranlasst, einer Burschenschaft beizutreten, der Sigma Alpha Epsilon. Eine der bekanntesten Burschenschaften der USA, die an zahlreichen Unis des Landes vertreten ist und ihren rein männlichen Mitgliedern verspricht, ihnen nach dem Uni-Abschluss gute Jobs zu vermitteln. Auch wenn seine Mutter Marie skeptisch der Burschenschaft gegenübersteht, kann sie ihren Sohn und seine Sorgen verstehen. Und George versichert ihr, dass Sigma Alpha Epsilon keine Verbindung ist, bei der es um Komatrinken oder erniedrigende Aufnahmerituale geht. Stattdessen geht es um die Gemeinschaft, um Zusammenhalt und dass die Sigma Alpha Epsilon Burschenschafter sich wie wahre Gentlemen benehmen. Das ist auch ihr Glaubensbekenntnis, auf das sie bei ihrer Annahme schwören müssen. Ein wahrer Gentleman ist ein Mann, dessen Handeln auf seinen guten Willen und Anstand beruht und dessen Selbstbeherrschung allen Situationen gewachsen ist. Jemand, der den mittellosen Mann nicht auf seine Armut aufmerksam macht, den unbedeutenden Mann nicht seine Bedeutungslosigkeit spüren lässt oder irgendeinen Mann auf seine Unterlegenheit aufmerksam macht. Ein Mann, der sich lieber selbst demütigt, wenn die Notwendigkeit einen zwingt, jemanden zu erniedrigen. Jemand, der den Reichtum nicht umschmeichelt, nicht vor Macht zurückschreckt und nicht mit Besitztümern prahlt. Jemand, der immer offen, aber mit Aufrichtigkeit und Mitgefühl spricht. Jemand, der die Rechte und Gefühle anderer über seine eigenen stellt, der sich in jeder Gesellschaft zu benehmen weiß. Und ein Mann ist, dem Ehre und Tugend heilig ist. Doch George weiß nicht, dass das alles nur leere Worte sind. Es ist der 24. Februar 2011. Eigentlich ein ganz normaler Abend für George Destunes, doch er weiß nicht, welches grausame Ende dieser Abend nehmen wird. Denn für diese Nacht des 24. Februar hat die Sigma Alpha Epsilon Burschenschaft etwas vorbereitet. Im Gegensatz zu den meisten Verbindungen müssen sich die Studenten bei Sigma Alpha Epsilon nicht am Anfang ihrer Mitgliedschaft einem Aufnahmeritual stellen. Stattdessen werden sie irgendwann, wenn sie nicht damit rechnen, mit einer gefakten Entführung zu ihrem Aufnahmeritual überrascht. Was George an diesem Abend gemacht hat, ist bis heute ein Rätsel. Burschenschafter der Sigma Alpha Epsilon sagen aus, dass George bereits am Abend getrunken habe. Angeblich hätte er zwischen 23 und 0 Uhr zwei Gläser Captain Morgan mit Cola im Verbindungsgebäude getrunken. Laut ihnen keine Seltenheit. Die Burschenschafter behaupten, dass es mit George fast täglich Alkoholexzesse gegeben hätte. Er habe einen gefälschten Ausweis gehabt und immer deutlich mehr als alle anderen getrunken. Im Anschluss sei der bereits angetrunkene George noch zur Dinos Bar auf dem Campus gegangen und hätte dort weiter getrunken. Dass George in dieser Bar war, bestätigen auch andere. Doch über den Alkoholkonsum des 19-Jährigen gibt es völlig unterschiedliche Aussagen. während die Mitglieder von Sigma Alpha Epsilon zu Protokoll geben, dass sich George bis zur Schließung der Bar betrunken hätte. Sagen andere Menschen, die nicht Mitglied der Verbindung sind, dagegen aus, dass George Destunes an diesem Abend gar kein Alkohol getrunken hätte. So kommt der 19-Jährige gegen 1.15 Uhr mit einer Frau ins Gespräch, die später angibt, dass sie keineswegs den Eindruck hatte, dass George betrunken sei. Außerdem ist auch sein ehemaliger Mitbewohner in der Bar, der sieht, dass George an diesem Abend keinen Alkohol getrunken hat und völlig nüchtern auf ihn wirkt. Er gibt in seiner späteren Vernehmung an: Ich kenne George seit etwa 2 Jahren, ich habe ihn bereits betrunken erlebt und an diesem Abend war es auf keinen Fall. Um kurz nach 2 Uhr verlässt George die Bar. Er weiß nicht, dass der Abend an dieser Stelle noch nicht zu Ende ist, dass er nicht gleich in sein Bett fallen kann und dass er nicht am nächsten Tag weiter für sein Studium lernen wird, dass ihm sein Traum, Arzt zu werden, erfüllen soll, denn es wird keinen nächsten Morgen geben. Nachdem George die Bar verlassen hat, hält plötzlich ein Auto vor ihm. Seine Augen werden verbunden, er wird gefesselt und ins Auto gezerrt. Sein Aufnahmeritual, das sogenannte Hazing, hat begonnen. Der 19-Jährige wird über den Campus zum Verbindungshaus der Sigma Alpha Epsilon gefahren, wo er immer noch mit verbundenen Augen auf einer Couch neben einem anderen Studenten, der das Gleiche durchmacht, Platz nehmen muss. Den beiden werden die Arme und Hände mit Klebeband und Kabelbindern gefesselt. Auch diesbezüglich argumentieren die Burschenschafter, dass George bereits geahnt haben soll, dass das Aufnahmeritual bevorsteht und er mit seinen Mitstreitern gefesselt wird. Als Beweis dafür führen sie an, dass sie schließlich George tagsüber gebeten haben, Klebeband zu kaufen, was auch ein Kassenbeleg beweist. George's Hinterbliebene empfinden diese Argumentation jedoch an den Haaren herbeigezogen. Wer solle ahnen, wenn man von Kommilitonen gebeten wird, Klebeband zu holen, dass man Stunden später mit genau diesem gefesselt werde? Mit verbundenen Augen und gefesselten Armen und Beinen müssen George und sein Mitstreiter Fragen zur Sigma Alpha Epsilon Burschenschaft beantworten. Bei falschen Antworten müssen sie Wodka-Shots trinken. Das Ziel des Aufnahmerituals ist es, die Burschenschafter in kurzer Zeit so betrunken wie möglich zu machen. Nach 20 Minuten muss sich der Student neben George bereits übergeben. Doch die Erniedrigungen haben damit erst angefangen. Die beiden werden gezwungen, Lebensmittel zu essen, die sie noch mehr dazu bringen, sich neben dem Alkohol zu übergeben. So müssen sie staubtrockenen Backkakao herunterwirken. Ihnen wird klebriger Erdbeersirup in den Mund geschüttet. Und sie müssen Sandwiches mit scharfer Soße essen. Währenddessen wird ihnen etwas Dickflüssiges über den Kopf geschüttet. George's Mitstreiter vermutet anhand des Geruchs, dass es sich um Spülmittel handelt. Als das Aufnahmeritual beendet ist, sind die beiden stark alkoholisiert und mussten sich schon mehrfach übergeben. Und George Destunes ist nicht mehr ansprechbar. Er ist so stark alkoholisiert, dass er das Bewusstsein verloren hat. Anstatt Hilfe zu holen, tragen sie den 19-Jährigen in ihr Auto und fahren ihn zum Wohnheim. Doch vor seinem Zimmer stehen sie vor verschlossener Tür. Während George in der Bar war und nichts vom Aufnahmeritual geahnt hat, hat sich im Wohnheim das bevorstehende Hazing bereits herumgesprochen. Aus Angst, dass nicht nur George, sondern auch sein Mitbewohner entführt wird, hat dieser die Tür abgeschlossen. Die Burschenschafter tragen den bewusstlosen Studenten deshalb wieder nach unten in die Bibliothek, wo sie ihn auf einer Couch ablegen und zwischen Bierflaschen und Müll vom Bierpong-Turnier an diesem Abend zurücklassen. Danach gehen sie in die Küche, machen sich etwas zu essen und legen sich anschließend schlafen. Wie es George geht, scheint sie nicht zu interessieren. Es ist 6.45 Uhr, als 2 Reinigungskräfte, Vater und Sohn, am Sigma Alpha Epsilon-Gebäude mit der Arbeit beginnen. Sie haben schon vieles gesehen auf dem Campus, doch an diesem Tag sieht das Burschenschaftsgebäude besonders verkommen aus. Am Vorabend hat es ein Bierpong-Turnier gegeben. Überall liegen rote Plastikbecher rum. Möbel sind zerstört und es stinkt nach Alkohol. Sie putzen erst die Toiletten, bevor sie sich die Bibliothek des Verbindungsgebäudes vornehmen wollen. Doch zwischen der ganzen Zerstörung vom Vorabend sehen sie einen Menschen liegen. Einer der Putzmänner geht zu dem jungen Mann. Er sieht, dass er Schaum und Erbrochenes vor dem Mund hat. An seinem Fuß ist noch ein Kabelbinder. Neben ihm liegt eine Fessel aus Klebeband. Als die beiden versuchen, den jungen Mann zu wecken, reagiert er nicht. Er atmet nicht mehr, Sie können keinen Puls fühlen und er ist kalt. George des Dunes ist tot. Sigma Alpha Epsilon. Während die Rettungskräfte erfolglos versuchen, den 19-Jährigen wiederzubeleben und die beiden Reinigungskräfte sich den Fragen der Polizei stellen, scheint das Treiben bei Sigma Alpha Epsilon sonst keinen zu interessieren. Niemand aus der Burschenschaft schaut in der gesamten Zeit, was überhaupt los ist, erkundigt sich, wie es George geht oder scheint überhaupt erschrocken darüber zu sein, dass dort ein toter Student in der Bibliothek liegt. Fast so, als sei es normal, dass Rettungskräfte und Polizei im Verbindungshaus ein- und ausgehen und als hätten sie gewusst, wie der Abend für George des Dunes enden wird. Es ist eine Gleichgültigkeit, die bis heute Georges Mutter Mary fassungslos macht. Am 25. Februar ist Mary gerade bei ihrer Arbeit in der AIDS-Hilfe, als sie in eines der Büros gebeten wird. Sie ahnt sofort Schlimmes, allerdings nur in Bezug auf ihre Arbeit. Hat sie etwas falsch gemacht, wird sie vielleicht sogar gekündigt. Nichts hat sie darauf vorbereitet, dass im Büro plötzlich die Polizei vor ihr steht, die ihr die unbegreifliche Nachricht mitteilen müssen. Ihr Sohn ist tot. Gestorben an dem Ort, der für George mehr als eine Universität war. Der Ort, der sein Sprungbrett in ein erfolgreiches, glückliches Leben sein sollte und wo sie seinen Traum, Arzt zu werden, erfüllen sollte. Einen Tag nach dieser Nachricht, die Maries Leben für immer zerstört hat, muss sie den schwersten Moment ihres Lebens bestreiten. Ihr toter Sohn wurde vom Cornell Campus nach New York City überbracht und sie muss George identifizieren. Freundinnen und Freunde müssen Marie begleiten, die bei dem Anblick ihres toten Sohnes in der Autopsie schreiend zusammenbricht. Sie kann nicht begreifen, was passiert ist. Und sie ahnt nicht, dass sie auch 13 Jahre später noch keine Antwort darauf haben wird. George des Dunes starb infolge einer Alkoholvergiftung. Doch ist diese fremdverschuldet oder eigenverantwortet? Die Ermittlungen innerhalb der Burschenschaft verlaufen schleppend. Zum einen hat der Alkohol die Erinnerung getrübt, zum anderen schweigen die Mitglieder von Sigma Alpha Epsilon oder sagen Dinge aus, die sich komplett von anderen unabhängigen Aussagen unterscheiden. Vor allem die Frage, ob George bereits vor der gefakten Entführung getrunken hat, spaltet die befragten Menschen. Doch es ist die Frage, die ausschlaggebend darüber ist, ob das Aufnahmeritual der Burschenschaft verantwortlich ist für die tödliche Alkoholvergiftung oder ob George bereits vor der Entführung so betrunken war, dass er die Folgen des Alkoholkonsums während des Aufnahmerituals gar nicht mehr einschätzen konnte. Die Burschenschafter zeichnen in ihren Befragungen über George das Bild eines regelmäßigen und exzessiven Trinkers. Einer der Befragten sagt sogar, dass die Menge an Alkohol, die er während des Aufnahmerituals trinken musste, nichts im Vergleich zu dem war, was George angeblich sonst konsumiert hätte. Bekannte und Leute aus seinem Freundeskreis dementieren das allerdings. Auch sein ehemaliger Mitbewohner betont in seiner Befragung, dass George zwar am Abend des Rituals in einer Bar war, dort aber nicht getrunken hat. Auch über die Bedrohlichkeit des Aufnahmerituals gibt es unterschiedliche Aussagen. Während die Burschenschafter sagen, dass die Beteiligten jederzeit hätten abbrechen können und es niemals eine gefährliche Situation gegeben hätte, ist die Wahrnehmung von Georges Mitstreiter eine ganz andere. Er war verängstigt, hatte Panik und keinesfalls das Gefühl gehabt, abbrechen zu können. Sonst hätte er es gemacht, als er sich das erste Mal übergeben musste. Es sind Wochen und Monate der Hilflosigkeit, die Marie durchmachen muss, bis sie die Nachricht erhält, dass gegen 4 Studenten, die das Aufnahmeritual organisiert haben, Anklage erhoben wird. Allerdings nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge. 3 von ihnen werden nur wegen des illegalen Aufnahmerituals, was in den USA mit bis zu einem Jahr Haft bestraft wird, angeklagt. Dem 4. unter ihnen wird hingegen auch die Manipulation von Beweismitteln vorgeworfen. Auf seinem Handy haben sie belastende Chats zwischen ihm und seinem Mitbewohner gefunden, die erahnen lassen, dass die Gleichgültigkeit am Morgen, als George leblos aufgefunden wurde, nur ihrem Opfer galt. Sie aber scheinbar sehr wohl gewusst haben, was sich in der Bibliothek der Burschenschaft abspielt und dass George diese Nacht nicht überlebt hat. Burschenschafter. Tu mir einen Gefallen, es ist super dringend. Wirf bitte alle Kabelbinder und das Klebeband in unserem Zimmer weg. Schnellstens. Mitbewohner. Okay, ich gehe zurück. Ist alles in Ordnung? Nein, ich kann im Moment nicht reden. Mach es einfach. Doch die Hoffnung auf Gerechtigkeit hält für Marino kurz an. Die Staatsanwaltschaft lässt die Anklagen gegen die Beteiligten fallen. Es könne nicht eindeutig geklärt werden, ob wirklich ihr Handeln schuld am Tod von George Destunes war oder ob der 19-Jährige bereits vorher betrunken war, was in Kombination mit dem Aufnahmeritual zur tödlichen Überdosis geführt hat. Die einzige Strafe, die verhängt wird, ist eine Geldstrafe von $12,000 gegen die Burschenschaft. Außerdem wird die Sigma-Alpha-Epsilon-Verbindung in Cornell aufgelöst. 16 der ehemaligen Mitglieder treten daraufhin in die Tau-Kappa-Epsilon-Verbindung in Cornell ein, die jedoch kurze Zeit später ebenfalls geschlossen wird, nachdem ein Neuling bei einer Erstsemesterparty der Verbindung wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Georges Hinterbliebene sind sich mittlerweile sicher, dass George, hätte er das heutige Wissen über die Burschenschaft gehabt, sich nie für Sigma-Alpha-Epsilon entschieden hätte. Denn so traditionsreich die Burschenschaft auch ist, blickt sie auf eine genauso lange Geschichte aus Rassismus, Gewalt, Todesfällen und sexuellem Missbrauch zurück. Seit 2007 bis heute wurden bei über 100 Fällen der Sigma-Alpha-Epsilon Disziplinarmaßnahmen in Zusammenhang mit Alkohol, Drogen und Hazing-Vorfällen durchgeführt. Mindestens 15 Ortsverbindungen wurden geschlossen oder suspendiert. Und die menschenverachtenden Aufnahmerituale ihrer Verbindung haben seit 2006 9 Todesfälle gefordert. Einer von ihnen ist Tyler Cross, Student an der University of Texas, der am 17. November 2006 im Zuge eines Aufnahmerituals 15 Stockwerke tief von einem Balkon stürzt. Zuvor wurde er betrunken gemacht, geschlagen und misshandelt. Immer wieder berichten junge Männer von Folter und Gewalt während ihrer Aufnahmerituale bei Sigma Alpha Epsilon. Sie müssen Alkohol trinken bis zur Bewusstlosigkeit, werden geschlagen, gedemütigt oder misshandelt und werden ohne Essen, Trinken oder eine Toilette stundenlang irgendwo eingesperrt. Ein weiterer Todesfall eines Sigma Alpha Epsilon Chapters ereignet sich am 2. Dezember 2008. Carson Starkey, Architekturstudent an der California Polytechnic State University, stirbt an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Sein Aufnahmeritual besteht daraus, dass er innerhalb von 90 Minuten so viel Alkohol wie nur möglich trinken muss. Als er ohnmächtig wird, wollen ihn einige der Burschenschafter ins Krankenhaus bringen. Auf dem Heimweg kehren sie wieder um, weil sie keinen Ärger riskieren wollen. Stattdessen nehmen sie den Tod von Carson in Kauf. Seit 2012 häufen sich die Vorfälle sexueller Belästigung und Missbrauchs gegen Burschenschafter der Sigma Alpha Epsilon an Universitäten im gesamten Land. Darunter sind Online-Belästigung, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe auf Partys und Verabreichung von Vergewaltigungsdrogen. Dass sich hinter den selbsternannten Gentlemen der Sigma-Alpha-Epsilon-Burschenschafter nicht nur ein patriarchales, sexistisches System verbirgt, sondern auch ein von Rassismus durchzogenes Denken, zeigt 2015 ein Vorfall, der landesweit für Schlagzeilen sorgt und eine Debatte über Rassismus innerhalb der Burschenschaften in den USA auslöst. Es taucht ein Video auf, das Burschenschafter von Sigma-Alpha-Epsilon der University of Oklahoma zeigen. Auch wenn die Universität nur einen Tag später nach Veröffentlichung des Videos das Chapter auflöst und die beteiligten Studenten suspendiert, ist das Video nur die Spitze des Eisbergs. Schon mehrfach ist Sigma Alpha Epsilon landesweit mit rassistischen, antisemitischen und homofeindlichen Vorfällen aufgefallen und Ortsverbindungen wurden daraufhin suspendiert oder geschlossen. Durch die Aufmerksamkeit, die das Video auslöst, treten immer mehr Betroffene hervor, die den Mut finden, über ihre rassistischen Erlebnisse innerhalb von Burschenschaften zu berichten und den Fokus auf ein Problem lenken, das scheinbar oft von den betroffenen Universitäten unter den Tisch gekehrt wird. Sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama meldet sich zu dem Vorfall der Sigma Alpha Epsilon. Laut ihm sei es nicht das erste Mal, dass jemand in einer Burschenschaft etwas Dummes, Rassistisches oder Sexistisches getan hat und dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein wird. Doch es gibt auch laute Stimmen, die eine Reformation bis hin zur Abschaffung von Burschenschaften an Universitäten fordern. Unter ihnen ist beispielsweise der Schauspieler Will Ferrell, der in mehreren Interviews deutliche Worte für eine Abschaffung der Verbindung fordert. In einem sagt er: Der Vorfall in Oklahoma ist meiner Meinung nach ein wichtiges Argument dafür, das System Burschenschaften endlich abzuschaffen. Auch bei George Destunes Tod wird immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert, ob rassistische Strukturen zum Tod des 19-Jährigen beigetragen haben. Und das Video der Verbindung der Oklahoma-Universität das Gedankengut widerspiegelt, das die Sigma-Alpha-Epsilon-Burschenschafter in den ganzen USA vertreten. Sie werden nie Schwarze bei Sigma Alpha Epsilon akzeptieren. Doch eine Antwort gibt es darauf nicht. Georges Mutter Marie wird nie erfahren, warum ihr Sohn sterben musste. Ob rassistische Strukturen dazu beigetragen haben, dass die Burschenschafter keine Hilfe für George geholt haben, wieso es so viele widersprüchliche Aussagen über die Geschehnisse gibt und warum bis heute die Mauer des Schweigens aufrechterhalten wird. Alles, was Marie weiß, ist, dass ihr Sohn von 4 jungen Männern, die Georges Verbindungsbrüder waren, hilflos und alleine zum Sterben zurückgelassen wurde. Während Studierende der Cornell University im Februar 2022, dem 11. Todestag von George Destunes, noch immer an ihn gedenken und die Hoffnung haben, dass jemand sein Schweigen eines Tages bricht und aufgeklärt werden kann, was sich in der verhängnisvollen Nacht ereignet hat, hat auch die Cornell Universität etwas zu verkünden. 2023 wird die Sigma Alpha Epsilon Burschenschaft an den Campus zurückkehren.